Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Die Berlinale steht vor einer tiefen Krise. Es geht um grundsätzliche Fragen nach Kunstfreiheit und vor allem auch politischem Streit, der auf dieser Berlinale geherrscht hat, immer wieder auch herrscht. Und es geht um die Zukunft der Chefin dieses wichtigsten Filmfestivals der Republik. Das ist gleich unser Thema. Dann schauen wir uns die heißen Kandidaten für den Preis der Leipziger Buchmesse an. Wir gehen nach Paris und fragen, warum die französische Kulturministerin zurückgetreten ist. Wir feiern 30 Jahre Hamburger Bahnhof, dieser so besonderen Berliner Kunsthalle, die zu den erfolgreichsten Kunstorten der Hauptstadt zählt und auch einiges durchgemacht hat in ihrer Geschichte. Und wir schauen uns an, wie ein berühmter iranischer Rapper in Deutschland für die Freiheit in seiner Heimat kämpft. Es sieht sehr danach aus, dass ab morgen, ab Donnerstag, Deutschlands größte Kulturveranstaltung ohne Leitung dasteht. Die Filmszene ist jedenfalls in Aufruhr. Die Berlinale droht ihre Leiterin Patricia Tuttle zu verlieren nach den politischen Spannungen bei der Berlinale, als pro-palästinensische Aktivisten die Bühne für sich nutzten und Bundesminister aus Protest den Saal verließen. Offene Briefe internationaler Filmschaffender kritisierten die Berlinale und ihre Hauptjury, dass sie nicht genug Partei für die Palästinenser ergreifen würde. Mal wieder ging es viel um Politik bei dieser Berlinale, bei diesen Filmfestspielen. Und nun hat Kulturstaatsminister Weimer eine Sondersitzung der Trägergesellschaft, der weitestgehend vom Bund bezahlten Berlinale, für Donnerstag einberufen, auch um die Zukunft der Festivalleiterin zu thematisieren. Heute im Bundestag im Kulturausschuss war dies von ihm zu hören.
Die Aktionen der Aktivisten haben das Klima auf dieser Berlinale vergiftet und haben am Ende dazu geführt, dass wir eine Beschädigung der Integrität unseres Formats leider erleiden müssen. Das bedeutet, wir müssen darüber reden, wie es weitergeht, was wir ändern.
Soweit Wolfram Weimer, also der Kulturstaatsminister, am Mittwoch im Bundestag, dort im Kulturausschuss. Am Donnerstag, dann werden wir wissen, ob sich das bewahrheitet, von dem alle sprechen, dass Patricia Tuttle also die Leitung der Berlinale abgibt oder auch abgeben muss. Dagegen jedenfalls rührt sich Protest in der deutschen Filmwelt. Zum Beispiel auch durch die Deutsche Filmakademie, eine der zentralen Institutionen, die auch die Filmbranche, die Filmszene, Regisseurinnen, Kameraleute, Schauspielerinnen vertritt. Unter anderem auch dort den Deutschen Filmpreis mitvergibt. Florian Gallenberger ist einer der Akademiechefs, selber Filmemacher und jetzt am Telefon. Schönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend.
Wenn Sie Wolfram Weimer so hören, dann gibt es ja bisher noch keine Bestätigung dafür, dass Patricia Tuttle als Chefin der Berlinale gehen muss. Es ist noch nicht sicher, wir werden es erst im Laufe des Donnerstags erfahren. Aber wenn es so wäre, was würde das bedeuten?
Also ich glaube, es würde zum einen die Position der Festivalleitung und das Festival sehr beschädigen. Ich glaube, es ist auch jetzt schon klar, dass diese Beschädigung schon stattgefunden hat über diesen Versuch, sie des Amtes sozusagen zu entheben. Und ich glaube, das ist in jedem Falle ein strategischer Fehler. Es ist ein inhaltlicher Fehler auch, aber es ist auch ein strategischer Fehler, weil man hier dem Festival und damit der größten Filmveranstaltung, die wir im Land haben, einer der größten Kulturveranstaltungen, die wir im Land haben, da hat man hier wirklich Schaden zugefügt.
Der Vorwurf lautet ja eben durch besonders intensiven politischen Aktivismus, gerade auch wenn es um Palästina geht, auf den Bühnen der Berlinale, aber auch drumherum in Pressekonferenzen und vielem anderen mehr, tatsächlich die Berlinale vielleicht sogar zu politisiert worden ist, zumindest in eine Richtung politisiert worden ist und dass Patricia Tuttle als Berlinale Leiterin womöglich von diesen politischen Spannungen, zumindest von der Moderation dieser Spannungen überfordert gewesen sei. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?
Also die Berlinale war schon immer ein sehr politisches Festival, vielleicht das politischste der drei großen Filmfestivals, also Cannes, Venedig, Berlin. Das ist auch ein Teil der Tradition der Berlinale. Und dass ein Konflikt wie der Israel-Palästina-Konflikt dort an vielen Stellen auftaucht, in Filmen, die sich damit beschäftigen oder in Gesprächen, die stattfinden, ist ganz normal und ist auch gut und ist auch richtig, weil die Berlinale ist ein Ort des Austauschs und Film und Kultur ist nicht dasselbe wie Politik, aber es ist wichtig, dass hier Sichtweisen und Perspektiven gezeigt und diskutiert werden können. Und die Berlinale ist genau dieser Raum dafür. Und dass jetzt hier Sichtweisen zum Ausdruck kamen, die auch ich mir möglicherweise nicht zu eigen machen würde, ist aber Teil dieses geschützten Raumes. Und darauf mit einer Sanktionierung des Festivals oder der Festivalleitung zu reagieren, ist meiner Ansicht nach ganz falsch. Denn in der Diskussion oder in dem, was Sie jetzt gesagt haben, des Widerstands in der Filmszene, geht es nicht an erster Stelle um eine Personalie um Trisha Tuttle, sondern es geht an erster Stelle um ein sehr hohes Gut, nämlich die Kunstfreiheit und die Redefreiheit. Und dieser geschützte Raum, der dadurch definiert wird, ist der Raum, in dem wir unsere Filme machen und in dem wir unsere Filme zeigen. Und das muss geschützt werden. Und das hat nichts damit zu tun, ob mir die Aussagen passen oder nicht passen, die da gemacht werden. Und auch wenn ich ganz anderer Meinung bin als die Aktivisten, die hier angesprochen werden, so glaube ich trotzdem, dass es die Möglichkeit geben muss, diese Sachen zu sagen. Und wir sind zum Glück nicht in Russland oder in China, wo es diese Möglichkeiten eben nicht gibt, diese Sachen zu sagen, ohne dass man danach sanktioniert wird.
Nun sagten die Kritiker, die Berlinale ist vor allem ein Filmfestival und keine politische Veranstaltung. Es wird ja darum gerungen zu finden, wie politisch kann, soll, darf, wenn man so will, die Berlinale eigentlich sein. In erster Linie ist es doch ein Ort für Filme, für die Wirkung von Kunst, oder?
Auf jeden Fall. Es sind ja auch Filme, über die gestritten wird und Aussagen, die in Filmen getätigt werden. Aber ich glaube, Film und Kunst, im Prinzip alles, es hat immer auch eine politische Dimension. Auch unser Konsumverhalten hat eine politische Dimension. Diese Dimension ist immer gegeben. Man darf nur nicht die Kultur mit der Politik verwechseln. Wir sind als Kulturschaffende nicht dazu da, politische Konflikte zu lösen, sondern wir sind dazu da, Meinungen zu formulieren, Sichtweisen ins Bild oder in die Sprache zu bringen und Blickwinkel zu eröffnen. Und wenn einem der Blickwinkel nicht passt, dann kann man darauf reagieren mit einer anderen Haltung, kann dagegen sprechen, aber nicht diesen politischen Übergriff von heute auf morgen in einer Art und Weise, als würde man Besitzer der Berlinale sein, einfach zu verfügen, dass jemand jetzt sein Amt verliert. Das finde ich nicht richtig. Und es geht eben hier nicht um an erster Stelle um Trisha Tuttle. Und ich glaube, das sieht auch Trisha so. Es geht um hohe Werte und um einen geschützten Raum, den wir als Kulturschaffende brauchen und um die Unabhängigkeit und die Autonomie von kulturellen Institutionen, wie es die Berlinale eine ist.
Aber ich frage dennoch nochmal nach. Also wir reden ja nicht von dem, was in den Filmen zu sehen war, sondern von dem, was auf der Bühne stattfand, was vielleicht auch bei Fototerminen stattfand, was praktisch außerhalb der Filme stattgefunden hat. Darum dreht sich ja die gesamte Debatte.
Ja, aber auch da gilt ja die Meinungsfreiheit. Und Trisha Tuttle hat ja auch, ich finde, in einer sehr besonnenen Art und Weise versucht, die Dinge einzuordnen und hat auch darauf hingewiesen, dass die Äußerungen, die dort getätigt werden, in keiner Weise die Standpunkte des Festivals oder
aber der Vorwurf war ja, Entschuldigung, wenn ich da kurz einlage, der Vorwurf war ja auch eben gerade zum Beispiel bei der Abschlussgala, als es da von der Bühne Vorwürfe gab, dass Deutschland mit Schuld sei an einem womöglichen Völkermord in Gaza, dass man sich, wir haben es ja von dem syrisch-palästinensischen Regisseur gehört, dass man sich diejenigen merken würde, die die Palästinenser nicht unterstützt hätten. Das haben viele schon als Drohung wahrgenommen bei einer repräsentativen Veranstaltung, bei einer eher feierlichen, festlichen Veranstaltung wie der Abschlussgala.
Ja, wie gesagt, ich würde mir diese Aussagen auch nicht zu eigen machen. Ich bin auch nicht damit einer Meinung. Aber ich denke, wir müssen das als Land und in der Größe und wie wir dastehen, aushalten können, dass jemand das sagt, ohne dass wir die Festivalleitung, ich finde das auch die falsche Reaktion, ohne dass wir die Festivalleitung austauschen. Der Regisseur hat mit seinem Film den Preis für den besten Debütfilm gewonnen, hat damit auch auf der Bühne gestanden und macht eine Aussage, die ich nicht teile. Aber ich glaube, viel wichtiger als diese Aussage an sich und der Standpunkt, der in dieser Aussage getätigt wird, ist der Raum, dass es möglich sein muss, auch Aussagen zu treffen, die mir nicht passen oder die auch der Politik nicht passen. Solange diese Aussagen nicht strafrechtlich relevant sind oder gegen das Grundgesetz verstoßen, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass es möglich ist, diese Aussagen zu treffen. Und dann kann man inhaltlich darauf reagieren. Aber ich glaube, die Festivalleitung auszutauschen, ist das vollkommen falsche Signal.
Abdallah Al-Khatib, der syrisch-palästinensische Regisseur, der hat ja diese Debatte sozusagen aktiv mit angestoßen durch seine Auftritte. Nun wird ja auch zumindest immer wieder gesagt, jetzt auch in den letzten Stunden wurde immer wieder gesagt, dass Patricia Tuttle selbst offenbar auch gehen will, womöglich, weil ihr vielleicht ja auch die Erwartungshaltung, der Druck auf sie zu groß geworden ist, so ein Festival politisch zu moderieren. Vielleicht wollte sie einfach nur Festivalleiterin sein eines berühmten Filmfestivals, aber nicht unbedingt eine politische Moderatorin. Was muss man denn als Festivalleiterin der Berlinale mitbringen?
Also ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr anspruchsvoller Job. Ich weiß, dass Trisha sich sehr genau mit den Vorfällen des letzten und vorletzten Jahres, wo sie ja schon ähnlich gelagerte Konflikte gegeben hat, sehr genau damit auseinandergesetzt hat und das überhaupt nicht auf die leichte Schulter genommen hat, sondern sich da auch sehr gut darauf vorbereitet hat. Also man darf nicht vergessen, die Berlinale ist das größte Publikumsfestival der Welt. Es ist ein wunderbares Fest des Films und hat einen großen Wert. Ich finde es wahnsinnig schade, dass dieses große Kulturereignis die letzten 2 Jahre und auch dieses Jahr so überschattet wird von diesem politischen Disput. Ich glaube nicht, dass es dafür ein Rezept gibt, wie man das machen muss, dass das nicht passiert, weil man hat nicht in der Hand, was ein Preisträger auf der Bühne sagt. Und ich glaube nach wie vor, dass es möglich sein muss, dass ein Preisträger auf der Bühne das sagt, was er denkt. Und wenn man nicht damit einverstanden ist, dann kann man sich davon distanzieren. Und das haben sie ja auch gemacht. Von daher, ich sehe nicht, dass sie es schlecht oder falsch gemacht hätte. Und ich sehe auch nicht, dass man es grundsätzlich unterbinden kann, weil die Vielfalt und die Vielstimmigkeit und auch die kontroverse Art des Filmemachens ist auch das Reizvolle an diesem Festival. Und in Wirklichkeit kann dieser Konflikt nicht auf der Bühne der Berlinale gelöst werden, sondern es ist ein politischer Konflikt, der von anderen Menschen an anderer Stelle gelöst werden muss. Und wir werden hier in der Kultur plötzlich zum Spielball oder zum Leidtragenden dieses seit Jahren mit schrecklichem Leid einhergehenden Konflikts. Und ich glaube nicht, dass man das im Rahmen der Berlinale abmoderieren oder einfach so lösen kann.
Sagt der Präsident der Deutschen Filmakademie, Florian Gallenberger, der einen Protestbrief mit anführt, in dem von womöglich Einmischung gesprochen wird, wenn es darum geht, die Leitung der Berlinale auszutauschen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Die Debatte wird also sicher weitergehen um die Zukunft der Berlinale. Klar, die Berlinale, diese Filmfestspiele, gerade erst vor ein paar Tagen zu Ende gegangen. Ein Ort, der das Kino hochhält, der das Kino feiert. Und genau da gehen wir jetzt einfach hin, ins Kino, ins ganz reguläre Kinoprogramm. Auch nach der Berlinale geht alles seinen Gang. Am Donnerstag starten neue Filme in den deutschen Kinos. Anke Lewicke aus der Filmredaktion ist bei uns. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Wladimir.
Und bevor wir über die 2 neuen Filme reden, die wir jetzt gleich uns genauer anschauen wollen, vielleicht nochmal ein Wort zu dem, was wir gerade gehört haben hier von Florian Gallenberger, dem Präsidenten der Deutschen Filmakademie. Wenn Sie so diese Verteidigung der Berlinale-Leitung hören, was geht Ihnen durch den Kopf?
Naja, ich würde gerne da einsetzen, was Florian Gallenberger auch schon erwähnt hat, dass die Berlinale ein super Publikumsfestival ist. Und ich kann nur sagen, trotz Schnee, Kälte, ohne Stars und trotz der politischen Debatten ist das Publikum ins Kino geströmt. Eigentlich wollte die Berlinale morgen eine Pressemitteilung veröffentlichen. Schon im ersten Trisha-Tuttle-Jahr gab es einen BesucherInnenrekord, dieses Jahr nochmal leicht erhöht. Also die Berlinale funktioniert. Und ich kann auch nur die Beschreibung von Florian Gallenberger unterstützen. Auf den Leinwänden wird kein politischer Aktivismus betrieben, sondern es wird Politik verhandelt. Und dafür ist die Berlinale der geeignete Ort. Und ich möchte auch, dass das so bleibt.
Dann schauen wir doch mal, wie politisch die beiden Filme sind, über die wir gleich reden wollen. Wir gehen mal weg vom Festival ins ganz reguläre Kino. Es gibt einen neuen Film von einem legendären US-Regisseur, nämlich Jim Jarmusch. Father, Mother, Sister, Brother. Klingt erstmal nach einer Familienaufstellung. Was ist das für ein Film?
Ja, man kann schon sagen, dass es eine Familienaufstellung ist und es ist ein hochkarätig besetzter Episodenfilm, der wie immer bei Jarmusch mit minimalistischen Mitteln vorgeht. Das ist alles in Kammerspielmanier und es werden eben die festgefahrenen Beziehungen zwischen erwachsenen Kindern und ihren Eltern erkundet und das Ganze geht los. Bruder und Schwester fahren zu ihrem Vater, der von Tom Waits gespielt wird, so in ein abgelegenes Landhaus. Und man spürt jedem Satz, jedem Wort die Verlegenheit an.
Also dann, da sind wir.
Entschuldige. Oh,
entschuldige. Ja. Tja, schön, dich zu sehen, Sohn. Du warst schon immer mein Lieblingssohn.
Naja, ich bin dein Einziger.
Ja.
Soweit wir wissen.
Naja, immer noch derselbe Sinn für Humor. Na los, kommt rein.
Okay. Oh.
Ja. Willkommen.
Ja, auch in der zweiten Episode haben sich die Mutter und hier die 2 Schwestern nicht viel mehr zu sagen. Die treffen sich zum alljährlichen Teekränzchen. Gespielt werden die Schwestern von Kate Blanchett und Vicky Krieps, die Mutter mit Eiseskälte von Charlotte Rampling. Und man spürt, was diese beiden Töchter in ihrer Kindheit und Jugend erlebt haben, nämlich eine Mutter die darauf aus ist, dass alles ins Bild passt, ihre Töchter und das Teeservice. Und in der dritten Episode sehen wir einfach jüngere Geschwister, die in die leergeräumte Wohnung ihrer Eltern fahren und da kommen dann Erinnerungen hoch.
Ich höre aus Ihren Worten allergrößter Begeisterung. Ist es wieder so ein Jim Jarmusch, den man so kennt mit dieser typischen Lakonie, mit dieser Kürze und diesem Trockenen auf den Punkt erzählen?
Ja, wir haben es ja eben schon in dem Dialog gehört. Also eigentlich wird nichts ausgesprochen und trotzdem ist die ganze Entfremdung, die Sprachlosigkeit ins Bild gesetzt. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass Jarmusch einen Episodenfilm dreht. Hier ist das Thema eben der Familienblues und das variiert er in ganz verschiedenen Tonlagen. Und ich kann nur sagen, Tom Waits hat als Vater noch einen ziemlich coolen Auftritt.
Also ins Kino zu Father, Mother, Sister, Brother von Jim Jarmusch. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, da geht es auch um die USA, nämlich um einen legendären Tischtennisspieler, den ich vorher noch nicht so richtig kannte, Marty Reisman. Marty Supreme, so heißt dieser Film mit Timothée Chalamet, in der Hauptrolle, der offenbar auch ordentlich Tischtennis gelernt hat, beziehungsweise nochmal ordentlich trainiert hat, um diese Hauptrolle spielen zu können. Was ist das für ein Film?
Ja, also der Film spielt Anfang der 1950er Jahre. Damals wurde Tischtennis in den USA gerade populär. Und man kann nur sagen, dass Timothée Chalamet seinen Helden in allen Lebenslagen als Angriffsspieler anlegt. Also er arbeitet als Schuhverkäufer bei seinem Onkel im Laden und er hat wirklich tolle Wortkaskaden drauf. Man muss ihm einfach die Schuhe kaufen. Und dieser jüdische Junge will aber mehr. Er will Tischtennis-Weltmeister werden. Er spielt abends um Geld. Er klaut seinem Onkel das Geld, fährt dann nach London zur Tischtennis-Weltmeisterschaft, kommt wirklich ins Finale. Da verliert er aber gegen einen gehörlosen Japaner, will dann aber Revanche, betrügt noch mehr Leute. Und diese Figur, also der Chalamet, ist die ganze Zeit mit seinem Körper unter Hochspannung auf 180, so diese Getriebenheit. Das ist aber auch eine Selbstbehauptung und Kamera und Schnitt halten wirklich die ganze Zeit mit. Der Film und sein Held sind auf 180 und wir gehen mit.
Ist das eine Charakterstudie, ist das eine Zeitstudie? Was nimmt man mit aus diesem Film?
Ja, Zeitstudie, finde ich, trifft es schon ganz gut, weil es spielt ja eben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und dieser Marty begegnet eben auch immer wieder Antisemitismus. Er lernt dann einen Millionär kennen, der handelt mit Stiften und den will er wirklich so als Sponsor anheuern.
Woher kommen Sie?
New York. Und Sie?
Auch aus New York. Was machen Sie da?
Ich bin Profisportler.
Wirklich? Welcher Sport?
Ich spiele Tischtennis.
Tischtennis? Ja. Das ist ein Sport?
Ja, natürlich. Ich nehme hier an den British Open teil. Ich spiele morgen in Wembley vor ausverkauften Rängen das Finale gegen Japan. Ich vertrete
Moment,
die USA.
Moment. Japan?
Mhm.
Japan hat ein Team hier?
Habe ich gerade gesagt.
Was ist mit dem Ausreiseverbot?
Tischtennis ist die am schnellsten wachsende Sportart in Asien. Das ist eine Riesennummer. Oh, das wird Ihnen gefallen. Wissen Sie, wie die ihren Griff nennen? Die Art, wie sie den Schläger halten?
Nein.
Den Penholder.
Ja, und dann will er eben nach Japan und dort will er seine Stifte vermarkten und der schlägt eben Marty ein Geschäft vor. Er soll immer Schaukämpfe gegen den gehörlosen Japaner machen, soll aber immer verlieren. Das gefällt natürlich Marty überhaupt nicht. Und Marty kriegt aber dann von diesem Millionär auch noch so Sachen zu hören wie, wegen Menschen wie dir wurde mein Junge im Pazifik erschossen. Also es ist ein Film, der ganz beiläufig Antisemitismus verhandelt. Er spielt in den 50er Jahren von seiner Textur, von seinen dreckigen Bildern, flierenden, ist man wirklich in der Zeit. Die Popsongs sind aus den 1980er Jahren und man kann ja auch heute noch sagen, dass egal wo man herkommt, als Sportler oder Sportlerin hat man in den USA vielleicht eine Chance, anerkannt zu werden. Davon erzählt der Film, aber er ist auch eine Liebesgeschichte. Es geht um Affären, es geht um die Subkultur in den USA. Also ich würde mal sagen, der Film ist ein Allrounder.
Also zwei Filme, für die es sich mal wieder lohnt, ins gute alte Kino zu gehen. Marty Supreme und Father, Mother, Sister, Brother. Anke Lewicke, vielen Dank.
Tschüss.
So, und vom Kino gehen wir auf die Buchmesse. Auch ein Traditionsort. In 3 Wochen geht es los. Deutschlands wichtigstes Frühjahrsereignis der Buchbranche, die Leipziger Buchmesse. Und die hat einen inzwischen sehr anerkannten Preis, der immer am ersten Tag der Messe verliehen wird in 3 Kategorien. Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Seit heute wissen wir, welche 15 Titel auf der Shortlist stehen. Und reden wir über die heißen Kandidaten aus den Bereichen Belletristik und Sachbuch mit der Jurypräsidentin Katrin Schumacher. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend, Herr Walter.
Das dürfte sich ja durchaus als schwierig gestalten, wenn man so fast 500 Werke hat aus 150 Verlagen, die eingereicht werden und dann diese Shortlist zu erstellen. Wie gehen Sie vor?
Ja, das ist tatsächlich ganz schön viel. 500 Bücher hört sich unfassbar an, ist es auch irgendwie. Und wenn man da so steht, Anfang November, diese Liste anschaut, das kann schon sehr erschlagen. Aber es gibt tatsächlich ja einen probaten Weg, den wir jedes Jahr gehen. Es ist so, wir haben dieses Feld unter uns 7 Lesenden aufgeteilt, wobei alle aus allen Sparten etwas auf dem Tisch haben. Es gibt keine Teams, keine Spezialistengruppen, sondern alle bekommen ihre Päckchen aus allen Kategorien. Und in den ersten Wochen, so im November, sind wir damit beschäftigt, die Bücher sehr genau unter die Lupe zu nehmen. Eigentlich bis zum Ende des Jahres ist unser Anspruch, dass jedes Buch eine kleine Rezension bekommt. Das ist dann auch die Phase, in der wir so quasi täglich oder nächtlich so E-Mails untereinander schicken mit den Bewertungen. Und das ist ein Prozess, da kristallisiert sich dann am Ende so ein Kontingent heraus, das alle nochmal anschauen müssen. Am Ende hatten wir so knapp 60 Bücher auf dem Tisch, die für den Preis in Frage kamen. Über die haben wir dann sehr intensiv diskutiert. Ich würde mal sagen, 10 Stunden hat es schon gedauert. Und das ist dann die wirkliche Arbeit. Wir haben uns in Persona getroffen, haben dieses 15 Nominierten herauskristallisiert in Diskussionen. Und im Hintergrund, und das muss man auch mal erwähnen, da steht das LCB, das Literarische Kolloquium Berlin, das die ganze Organisation macht, also Bücher bestellt, Einreichungen zusammenträgt, eigentlich alles außer Lektüre. Und das ist schon eine super wertvolle Arbeit. Die könnten wir als Jury gar nicht selbst leisten.
Die ist jetzt jedenfalls schon mal geleistet worden. Jetzt haben wir also 15 Nominierte auf der Shortlist, 5 pro Bereich. Belletristik fällt natürlich ganz besonders auf. Das bekommt immer so ein bisschen eine besondere Aufmerksamkeit. Und beim Thema Aufmerksamkeit sind wir ja schon, wenn wir über Preise reden. Nach welchen Kriterien gehen Sie da vor? Gibt es so etwas auch, dass Sie sagen, es gibt Bücher, die einfach übersehen worden sind, die eben genau diese Aufmerksamkeit brauchen, zum Beispiel in der Belletristik?
Ja, absolut. Deshalb kondensiert sich so eine Liste dann auch immer aus den Titeln, die nicht nur im Frühjahr erscheinen heraus, sondern auch aus Herbsttiteln. Ja? Es sind Bücher, die quasi von März bis März erschienen sind. Und da kann es auch sein, dass es kein aktuelles Frühjahrsbuch ist, sondern etwas, ja, von dem wir denken, da kann noch mal so ein kleines Schlaglicht drauf. Es müssen insgesamt Bücher sein, die einen eigenen ästhetischen Raum öffnen. Das vielleicht mal vorab, also so ein Buch, das muss was wollen und das muss es dann auch können. Und das kann dann aber so unterschiedlich ausfallen, wie es jetzt sich in der Liste darstellt, um tatsächlich von den Neuerscheinungen auszugehen. Es gibt ein Buch von Helene Bukowski, die begibt sich auf die Spuren einer Pianistin aus Neubrandenburg. Die ist hochbegabt, junge Frau, Musikkonservatorium. Sie wird gedrillt, sie kommt 1985 nach Berlin zurück aus Moskau. Also es ist eine historische Biografie und nimmt sich später das Leben. Und wer möchte nicht am Leben bleiben, so heißt dieses Buch. Und Bukowski wählt die Perspektive eines Geistes, der diese junge Frau umschwebt. Man hätte das auch alles linear erzählen können, aber nein, so die Erzählerin macht sich selbst zur geisterhaften Gefährtin. Und der zweite Frühjahrstitel, Norbert Gstrein, in seinem neuen Roman, da folgt er dem Leben eines österreichischen Mannes durch das 20. Jahrhundert. Und da tatsächlich kommen ganz viele Fragen unserer Gegenwart zum Tragen. Also mit welcher Sprache erzählen wir zum Beispiel von Tod und Gewalt? Wie wird verhindert, dass aus Faszination für Krieg wieder Begeisterung wird? Und die anderen drei Titel, die tatsächlich wieder den Herbst führen, die erzählen auch von Ideologien und wie Menschen mit ihnen umgehen müssen oder darin zermalmt werden. Zwei Titel aus dem Herbst führen tief ins 20. Jahrhundert, also Anja Kampmanns Roman Die Wut ist ein heller Stern. Dieser Roman erzählt ganz intensiv und anhand einer Varieté-Künstlerin vom Driften des roten Hamburgs so in den braunen Nazisumpf in den 30er Jahren. Und Katharina Pollardjan mit Goldstrand erzählt ja ganz schmal und psychologisch elegant die Geschichte des 20. Jahrhunderts als Migrationsgeschichte. Und wir haben noch eine Entdeckung gemacht im Herbstprogramm. Ein ganz erstaunliches Debüt, Elli Unruh, Fische im Trüben, die erzählt vom rauen Leben einer kleinen mennonitischen Gemeinde in Kasachstan und Menschen, ja, die fremd sind in dem Land und sich ständig die Frage stellen müssen, gehen oder bleiben. Und ich denke, das ist ganz interessant. Ich denke, wir haben bei jedem Buch sowas wie einen heißen Kern gesucht und ja auch gefunden und auch versucht, in unseren Jurybegründungen jeweils zu formulieren. Aber diese Kerne, so unterschiedlich sie in der gezeigten Ästhetik sind, desto mehr ähneln sie sich in der Botschaft. Die ist wirklich frappierend. frei nach Schiller, erkenne die Gegenwart, aber mach dich nicht zu ihrem Geschöpf, könnte man sagen.
Bei der Belletristik also bemerkenswert da auch, dass es nicht nur jetzt aktuelle Frühjahrstitel sind, sondern eben auch aus dem Herbst des letzten Jahres, Frau Schumacher, wie Sie es gerade erwähnt haben. Wenn wir jetzt schauen, auch im anderen Bereich, Sachbuch Essayistik, auch dort geht es ja zum Teil in den letzten Herbst zurück, auch eine große Bandbreite an Themen, wenn man sich das hier so anschaut, von der englischen Renaissance über Schamaninnen bis zur politischen Geschichte der USA. Buchenwald spielt eine Rolle. Dann geht es um den Balkan während des Zweiten Weltkrieges. Wie ist da die Auswahl entstanden?
Ja, das ist ja ganz interessant, ne? Wenn man sich diese Listen ansieht, da fangen die Bücher dann plötzlich miteinander an zu korrespondieren, was überhaupt nicht Absicht ist, sondern das ist tatsächlich passiert. Also es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Gegenwart die Themen setzt. Die Themen sind bekannt, ne? Sie entstammen der Multikrise, also Kriege, Tech-Feudalismus, Patriarchat, erstarkender Faschismus auch. Und dazu gibt es natürlich genug so mit der heißen Nadel an den Zuständen gestrickte Bücher. Die haben wir ganz schnell aussortiert, weil wir suchen ja nach Zugängen, die die Literatur als Kunst und als dementsprechend langsames Medium findet. Und da wird Gegenwart plötzlich unheimlich hellsichtig aus der Vergangenheit erzählt. Sie haben es gerade gesagt, Jan Jekal, Paranoia in Hollywood, ja. Das sogenannte Weimar am Pazifik wird da ja entlarvt gewissermaßen. Er erzählt die Zeit von 1941 bis 1953. Aber ja, die Menschen, die da sich finden, Thomas Mann zum Beispiel, Marlene Dietrich, Bertolt Brecht, die sind eben noch als noble Nazi-Gegner gefeiert worden und gerieten dann, wie ganz viele andere ExilantInnen, ins Visier des amerikanischen FBI. Also Jekal zeichnet ganz eindrücklich nach, wie aus einem Ort der Rettung ein Raum der Angst wurde und wie sich die Mechanismen der Paranoia auf Kunst und Arbeit und persönliche Beziehungen auswirkten. Unheimliches Gegenwartsthema, würde ich sagen, unheimlich im wahrsten Sinne. Oder Ines Geipel, die erzählt eine eigentlich längst zu Ende erzählt gewähnte Geschichte nochmal ganz verblüffend neu in Landschaft ohne Zeugen, Buchenwald und der Riss der Erinnerung. Im Zentrum steht ein relativ wenig beleuchteter Zeitraum, tatsächlich die Tage der Befreiung im Frühjahr 45. Und auf allen Ebenen bricht sie hier mit dem Gedächtnisbeton auf, ja, also durch das Ringen um Wörter. Und es wird ganz hochaktuell die Frage nach der Kultur des Erinnerns und des Verschweigens gestellt, mit Fokus auf Ostdeutschland, auch sehr interessant.
Wir werden am Buchmesse Donnerstag dann spätestens wissen, wer den Preis der Leipziger Buchmesse in diesen jeweiligen drei Kategorien bekommt. Katrin Schumacher ist die Juryvorsitzende. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Sehr gern.
Und wir haben es ja auch gehört in den Kulturnachrichten, der Louvre an der Spitze mit einer Krise, die Direktorin ist nicht mehr da. Es gibt einen Nachfolger. Und nun gibt es auch Neuigkeiten, die auch wichtig sind aus dem Kulturleben Frankreichs. Nämlich die Kulturministerin Rachida Dati geht jetzt auch und verlässt ihren Posten. Und das in einer sehr aufgeheizten politischen Stimmung. Stefan Detjen ist in Paris unser Korrespondent. Was bedeutet dieser Rücktritt?
Ja, Sie haben das ganz richtig gesagt. Der findet in einer aufgeheizten politischen Stimmung statt. Wir haben in Frankreich Kommunalwahlkampf, das ist sehr wichtig, zumal dieser Kommunalwahlkampf, die erste Runde findet am 15. April statt, gut ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl statt. Und wir erleben, wie sich hier die politische Landschaft formiert. Und Rachida Dati, die Kulturministerin, die jetzt ihren lange erwarteten Rücktritt eingereicht hat, gehört zu denen, die sich hier aufbauen als mögliche künftige Bürgermeisterin von Paris. Sie kandidiert für dieses Amt aus dem rechtskonservativen Lager heraus. Sie ist aber gleichzeitig eine schillernde politische Figur und ein Beleg dafür, wie zersplittert dieses Lager zugleich ist. Das zeigt sich hier gerade in diesen Zeiten in Paris. Und wir haben eben gehört in dem kurzen Bericht von Julia Borutta aus Paris, dass es ja noch eine andere wichtige Personalentscheidung gibt, nämlich die Neubesetzung der Leitung des Louvre nach dem Rücktritt der Direktorin des Louvre, Laurence Decart. Also das sind Tage und Stunden, in denen Frankreich sowieso aufgewühlt ist, aber wir hier gerade in der Kulturpolitik ja wichtige personelle Entwicklungen erleben.
Und welche politisch-gesellschaftlichen Folgen hat das? Also wir haben es ja schon kurz gehört, das ist Stichwort so eine Art Endzeitstimmung der Macron-Ära. Fühlt sich das so an?
Ja, das ist so. Das erleben wir hier gerade. Und wir erleben ja ein Frankreich, das zwischen extremen politischen Lagern hin und her gerissen ist. Einer sehr starken rechtsextremen Partei von Marine Le Pen, die ja gerade vor Gericht um ihre Wählbarkeit kämpft. Ich würde vorhersagen, der wahrscheinliche Präsidentschaftskandidat im nächsten Jahr wird ihr politischer Zögling Jordan Bardella sein. Dann eine sehr starke radikale Linke, die France Insoumise. Und Rachida Dati, ich habe es eben gesagt, steht für die Zersplitterung dessen, was man mal als ein moderat konservatives, zentristisches Lager genannt hat. Emmanuel Macron hinterlässt da eine große Lücke und es tritt das ein, was manche Kritiker Emmanuel Macrons von Beginn an vorhergesagt haben. Wenn derjenige, der diese Bewegung gegründet hat und damit zugleich eine traditionelle politische Parteienlandschaft weiter zerstört hat, wenn der einmal weggeht, dann wird das eine sehr, zumindest unübersichtliche, offene politische Lage für Frankreich bedeuten. Und das erleben wir in diesen Tagen. Und Rachida Dati, die zurückgetretene Kulturministerin, ist eine der Figuren, die für diese Zersplitterung im Zentrum, in der Mitte, in der konservativen Mitte der politischen Landschaft Frankreichs steht.
Also viele politische und auch kulturpolitische Turbulenzen dort gerade in Paris, wo unser Korrespondent Stefan Detjen ist, nach dem Rücktritt der französischen Kulturministerin Rachida Dati, die aber wiederum auch Oberbürgermeisterin von Paris werden will. Das werden wir weiter begleiten. Vielen Dank nach Paris. Und wir gehen von der einen Hauptstadt in die andere, nämlich nach Berlin, und gehen zu einer Kunsthalle, die inzwischen längst etabliert ist, aber damals noch was ganz Besonderes war, als sie eröffnet wurde, nämlich vor 30 Jahren in der Mitte Berlins, der Hamburger Bahnhof, eine sehr beliebte Kunsthalle, inzwischen gar nicht mehr wegzudenken aus der internationalen Kunstszene. Dieses Jubiläum wird gefeiert, 30 Jahre, natürlich auch mit einer eigenen Ausstellung. Und die heißt, wie soll das anders sein, nicht etwa Feier oder sowas, sondern Sabotage, Werke der Italienerin Giulia Andreani. Carsten Probst, Sie haben das schon gesehen für uns. Was ist das für eine Kunst?
Ja, ich würde sagen, das ist eine Art konzeptuelle Malerei. Das heißt, in diesem Fall, Giulia Andreani nutzt für ihre Bilder eigentlich vorgefundene Bildmaterialien, Fotografien, Gemälde und Zeichnungen aus der Kunstgeschichte. Sie paart sie mit anderen historischen Ausstellungsstücken, mit Möbeln, mit Skulpturen, mit Gerätschaften aller Art und inszeniert dadurch sozusagen so eine eigene Kunstgeschichte, eine Kunstgeschichte mit neuen Kontexten, mit eigentlich bekannten Bildmaterialien, die in einen neuen Rahmen gesetzt werden. Das ist als Idee jetzt, würde ich mal sagen, nicht brandneu, auch gerade in Bezug auf die weibliche Kunstgeschichte. Die weiblich konnotierte Kunstgeschichte wird ja seit Jahren auch künstlerisch sehr stark erforscht und die etablierte Kunstgeschichte auch aktiv umgeschrieben. Aber für Giulia Andreani ist für ihre Ausstellung im Hamburger Bahnhof jetzt doch noch auch mal eine andere Referenz sehr wichtig und dazu Kuratorin Emily Finkelstein.
Sigmar Polke ist für Giulia Andreanis Ausstellung ein zentraler Bezugspunkt. 1987 hatte Polke eine große Ausstellung im Hamburger Bahnhof, die über das gesamte Museum reichte. Sie hieß Die drei Lügen der Malerei, nach einem bekannten Gemälde von Polke, das er 1995 gemacht hat. Es zeigt drei Elemente, einen Baum, einen Berg und die Farben der deutschen Fahne als farbige Handabdrücke. Und wenn Sie sich durch die Ausstellung von Giulia Andreani bewegen, sehen Sie, dass in jedem Raum eines dieser drei Elemente in Andreanis Malereien wiederkehrt.
Tja, Giulia Andreani, also im Hamburger Bahnhof, da gibt es ja auch einen Bezug zu Sigmar Polke, darüber haben wir gesprochen, dass es da so einen Rahmen offenbar gibt. Inwieweit ist das Teil des Hamburger Bahnhofs, das mit Polke zu verbinden?
Ja, also ich denke, es ist ein wichtiger Grund, hier sozusagen das Ganze nochmal geschichtlich für den Hamburger Bahnhof aufzudröseln, mit der Geschichte des Hamburger Bahnhofs zu verbinden. Sigmar Polke, wir wissen, geboren in Niederschlesien Anfang der 40er Jahre, war ja einer der großen Malerstars der Bundesrepublik, der alten Bundesrepublik, der in seinen Bildern diese kunsthistorische Überlieferung, diese bildungsbürgerlichen Kunstbegriffe ausgehebelt, ironisiert, entlarvt hat. Und diese Ausstellung im neu eröffneten Hamburger Bahnhof damals war ja eine Art Bekenntnis der Kuratoren. Und Giulia Andreani, Jahrgang 85, in Venedig geboren, hat eben nicht nur Malerei studiert, sondern in Paris auch Kunstgeschichte. Sie möchte jetzt erkennbar einen Schritt weitergehen, die Kunstgeschichte in ihrer Malerei eben nicht mehr nur ironisieren, sondern weiblich umschreiben. Also gewissermaßen das Musealisierungssystem sabotieren. Und so lautet eben auch der Titel der Ausstellung. Und Sam Badawil, der Co-Direktor des Hamburger Bahnhofs und Co-Kurator der Ausstellung, greift das auch direkt nochmal auf.
Das ist der ultimative Akt von Sabotage von Giulia Andreani. Sich gegen das etablierte Allgemeinwissen aufzulehnen, gegen das, was wir als selbstverständlich voraussetzen. Sie führt neue Charaktere und neue Geschichten ein, damit sie Teil unserer eigenen Geschichten werden, die wir in die Zukunft tragen.
Ja, also ehrlich gesagt, ich finde darin sehr viel davon wieder, was die heutigen Direktoren des Hamburger Bahnhofs, Till Fellrath und Sam Badawil, mit ihrem Programm auch immer wieder versuchen, die Grenzen der Institutionen, Museum in heutiger Zeit auszutesten und eben auch damit die Geschichte, die noch sehr junge Geschichte des Hamburger Bahnhofs, zu hinterfragen.
Ist das eine Erfolgsgeschichte, diese 30 Jahre? Ich meine, es gab ja wirklich auch Turbulenzen. Also die Diskussion um die Flick Collection, dann um die Sammlung Marx, wo plötzlich Dinge verkauft wurden, die eigentlich Dauerleihgaben gewesen sein sollten. Ist das insgesamt eine Erfolgsgeschichte?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, lange fand ich das überhaupt keine Erfolgsgeschichte. Aber als diese Geschichte begann ja schon etwas früher auch mit der Sammlung Marx in den Mitte der 80er Jahre. Aber dann kam eben die Wende und veränderte natürlich diese ganze Ausrichtung des Projekts Hamburger Bahnhof, der dann erst 1996 eröffnet wurde. Der Hamburger Bahnhof wurde zum Vorzeigeprojekt für die Hauptstadtkultur und war, so habe ich das wahrgenommen, schrecklich lange Jahre, wie eigentlich Berlin auch, mit sich selbst beschäftigt, mit der Nabel wie man möglichst bedeutend sein konnte. Und eigentlich erst seit 2022, seit eben Sam Badawil und Till Fellrath das Direktorenduo bilden und das Haus und die Struktur auch ein bisschen eigenständiger geworden ist, habe ich eigentlich das Gefühl, dass jetzt es wirklich eigentlich um Kunst, um Themen, um die Sache geht und nicht mehr nur um diese Nabelschau und die Selbstdarstellung.
30 Jahre Hamburger Bahnhof, also in Berlin, die Kunsthalle. Schau zurück auf inzwischen 3 Jahrzehnte. Und zeigt neue Werke der Italienerin Giulia Andreani. Carsten Probst hat sich für uns schon umgeschaut. Vielen Dank. Und wenn wir in den Iran schauen, dann sehen wir mutige Menschen. Zehntausende von Menschen, die ihr Leben riskieren. Tausende, die sterben, die niedergeschossen werden vom Regime. Und viele, ja, Menschen, die im Exil versuchen, für die Freiheit in ihrem Land zu kämpfen, für Demokratie in ihrem Land zu kämpfen, mit Musik zum Beispiel. Künstlerinnen und Künstler. Zum Beispiel auch ein Rapper wie Berat Ali Konari, der im Iran ja sehr bekannt ist, im Moment in Deutschland im Exil lebt und heute Abend in Köln zu erleben war. Ein Mann, der Musik macht. Von dem wollen wir gleich was hören.
بیا بگی بذار تو گفلت تو که پول داری چرا میگی کمه دو تا بنزاری عکساشم اینجا پیشمه مال رفیقمه رفیق دیگه میره مگه چیه دو تا خش داره قدیمیه اگه اون دزده خب من چه کارم میخوای بگم بزنه کل لباسونو بنامم پول دار میشینم از اون با دزدی اگه رای بدی میدم و با برق مفتی کسی گیر نمیده به مدلای لباسا میگم برم بیارم برا کمپین سوباسا
برات کناری در رپر در ایرانیش رپر ام اکسیل der für seine Heimat kämpft, für die Freiheit in seiner Heimat kämpft. Martin Gerner, Sie waren heute bei diesem Abend in Köln dabei. Was war das für ein Rahmen, was war das für ein Setting? Jetzt hören wir Sie leider nicht. Vielleicht versuchen wir es nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, Sie zu erreichen. Martin Gerner, hören Sie uns? Dann hören wir noch ein bisschen Musik.
بالین ولی شما جوان را فقط به یه بازین میگن مافیا بیدار میشه وقتی شما خوابین بعد ما رو مقایسه میکنن با چین به اونایی هم که کشور رو ترک کردن بگید دست سفر و همه برگردن رب میخواد آزاد بشه تو دولت من دو ال رب بذارم تو هم برو دنبال فن اگه رای میدی بگو این پسر اسمیه اینجا به بد رب بره یه ذره جدیه
بهراد کناری Der iranische Rapper heute Abend in Deutschland zu erleben. Wir versuchen unseren Kollegen noch einmal zu erreichen. Wir haben da gerade ein paar kleinere technische Schwierigkeiten, aber die kriegen wir ganz sicher noch gelöst. Und nehmen uns einfach die Gelegenheit, jetzt schon mal vielleicht in das zu schauen, was morgen erst erscheint, nämlich die Kulturseiten der Zeitungen. Das tun wir immer am Ende dieser Sendung schon mal in den nächsten Tag zu schauen. Und Arno Cessek hat für uns die Feuilletons vom Donnerstag, also vom 26. Februar, schon gelesen.
Die Wochenzeitung Die Zeit hat sich in Person von Jolinde Hüchtger auf eine Zigarette mit der Schriftstellerin Julie C. getroffen, und zwar um die Frage zu klären, die dem Interview als Überschrift dient: Wird sie doch noch Bundespräsidentin? Eben das stand gelegentlich im Raum und steht dort nach Ansicht der Zeit offenbar immer noch. C. jedoch erklärt: Nein, ich wurde dieses Mal nicht gefragt. In Zukunft allerdings, wenn ihre jüngste Tochter Abitur gemacht hat, kann sich C. durchaus im Schloss Bellevue vorstellen. Momentan gibt es die Sehnsucht nach Personen, die ein bisschen atypisch für den Politikbetrieb sind, was das Auftreten und die Rhetorik betrifft. Man bräuchte jemanden, der in dieser sogenannten Polarisierung nicht klar einem Lager zugeordnet ist. Da könnte ich vom Persönlichkeitsprofil ganz gut reinpassen. Soweit Julie C. Drehen wir das Jobkarussell noch ein bisschen weiter. Muss Berlinale-Chefin Trisha Tuttle jetzt gehen? Fragt die Süddeutsche Zeitung mit Blick auf eine außerordentliche Sitzung an diesem Donnerstag, die Kulturstaatsminister Wolfram Weimer einberufen hat. Tuttle steht unter Druck, weil die Abschlussgala des Festivals ein weiteres Mal zur Bühne heftiger Pro-Palästina-Proklamationen geworden war. Wir werden uns an jeden erinnern, der an unserer Seite stand, und wir werden uns an jeden erinnern, der gegen uns war, hatte der syrisch-palästinensische Filmemacher Abdallah Al-Khat laut SZ verlautbart, oder sollte man besser sagen, gedroht? David Steinitz betont, dass es für die Festivalleitung schwierig ist, Filmprominenz zur Berlinale zu holen, wenn während des Festivals auf Pressekonferenzen mehr nach dem Nahostkonflikt gefragt wird als nach den Filmen. Und Steinitz ergänzt, sollte Trisha Tuttle tatsächlich abberufen werden oder schlicht selbstentnervt hinwerfen, kann man der deutschen Politik schon jetzt viel Spaß bei der Nachfolgesuche wünschen. Denn in der aktuellen Situation jemanden zu finden, der die Gemüter in dieser heiklen Debatte beruhigen und gleichzeitig der Berlinale zu neuem Glanz verhelfen kann und will, das dürfte mehr als schwierig werden. So viel zu Berlinale, nun zu Josh Sefties Film Marty Supreme, zu dem Andreas Busche im Berliner Tagesspiegel bemerkt: Ein Tischtennisfilm über eine vergessene Figur der Sportgeschichte klingt nach einem Schelmenstück aus dem hintersten Winkel in Hollywoods Asservatenkammer für unverfilmbare Drehbücher. Und damit ist Marty Supreme gerade abwegig genug als Lackmustest für den anschwellenden Superstar-Status von Schauspieler Timothée Chalamet. Passend dazu konstatiert Philipp Bovermann in der SZ: Chalamet zeigt die beste Leistung seiner bisherigen Karriere. Und weiter: Was für ein Film! Marty Supreme ist Kino von einer Intensität, wie man sie selten erlebt. Ähnlich enthusiasmiert ist Michael Mainz in der Tageszeitung allerdings von Baz Luhrmanns Dokumentarfilm Epic, Elvis Presley in Concert, der sich vor allem um Elvis Live-Auftritte in Las Vegas dreht. Auch ein halbes Jahrhundert später wirken diese Auftritte noch frisch und mitreißend, geprägt von einer damals vermutlich unerhört wirkenden unmittelbaren Sexualität, aber auch musikalisch außerordentlich. Im frühen Las Vegas Elvis hat Baz Luhrmann sein ideales Sujet gefunden, eine unsterbliche Ikone, einen der begnadetsten Entertainer des 20. Jahrhunderts. Den Gipfel der Begeisterung über Luhrmanns Film erklimmt indessen Philipp Haibach in der Wochenzeitung Der Freitag. Auch Agnostiker hören auf Erden manchmal einen Gottesbeweis, etwa wenn die Fanfare aus Richard Strauss Also sprach Zarathustra ertönt, Nietzsches Triumphgesang über den toten Gott, wenn sie aufbraust und die Arena mit kosmischem, trommelndem Donner erfüllt, und wenn nach dieser säkularen Eröffnung diese gewaltige, göttliche Stimme einsetzt, die von Elvis Presley. In Baz Luhrmanns Film wirkt dieser Moment, das obligatorische Opening der Live-Auftritte in den 1970ern, fast wie eine Metapher. Für den ungläubigen Nietzsche hätte dieses menschliche Organ, rau, sanft, mehrere Oktaven überspannend, einzigartig den Gottesbeweis bedeuten können. Wir sagen dazu gar nichts, denn wir finden mit einer Überschrift der Zeit, dieses Ende ist perfekt.
Aus den Feuilletons vom 26. Februar war das Arnau Zesek. Und jetzt ist Gelegenheit, über einen iranischen Rapper zu sprechen. Ich habe schon angekündigt, ein Mann, der im deutschen Exil im Moment lebt, unterwegs ist, Berat Konari. Ein Mann, der sich für Freiheit in seinem geschundenen Land einsetzt, mit seiner Musik, mit seiner Kunst. Martin Gerner, Sie waren heute bei einem Konzert heute Abend für uns dabei. In welchem Setting fand das statt?
Eingeladen in Köln hatte die Menschenrechtsorganisation Free Human, die sich insbesondere für Inhaftierte und die Lage von Verfolgten im Iran einsetzt, in der eine Reihe Deutsch-Iraner Mitglied sind. Erwähnen sollte man auch die Rolle der Berliner Menschenrechtsorganisation Hawar. Ohne die wäre dieser Rapper Behrat Ali Konari nämlich nicht in Deutschland. Sie konnte ein humanitäres Visum erwirken und er ist dann im Dezember 25, also wenige Wochen vor den Protesten im Iran, über die Türkei nach Deutschland ausgereist.
Was war von ihm heute Abend zu hören? Man erwartet natürlich da auch politische Aussagen. Was war zu hören?
Ja, er war vor allem, eigentlich hat er schon mal die Möglichkeit gehabt zu einem humanitären Visa vor 3 Jahren. Da ist er aber im Land geblieben, weil er im Land wirken wollte. Dann ist er aber 22 auf dem Höhepunkt der Demonstration, die wir mit dem Namen Gina Mahsa Amini verbinden, in Haft gekommen, auch wegen seiner Rapper-Texte. Und er hat vor allen Dingen lange Zeit von dieser einen Stunde, die er erzählt hat, über die Hinrichtung und Hängung zweier Freunde und Mitinsassen erzählt und wie ihm das zugesetzt hat. Er hat geredet über die Perfidie des Haftsystems, die Leichenschau der Gehängten, die ihm immer wieder aufgezwungen wurde. Und das wiederum beeinflusst bis heute seine Texte, erzählt er.
Das waren seine Freunde, die dahin gewichtet wurden, die auch Teil seiner Texte sind. Und er meinte, für mich sind das Helden und ich sehe mich in der Verantwortung, sie am Leben erhalten zu müssen.
Viele hoffen natürlich auf ein Ende des Regimes, auf eine bessere Zukunft des Landes. Welches Bild hat er da gezeichnet?
Tja, eines, das ihm auch neu ist, weil er sagte eigentlich, wie viele in der iranischen Zivilgesellschaft, und es ist ein Traum, der gerade jetzt zerplatzt, sie könnten es nicht mehr alleine erreichen, sie seien offenbar auf fremden Einfluss, fremde Gewalt, Fragezeichen angewiesen. Er hat dazu das gesagt.
Er sagt, ich möchte eigentlich nicht, dass wir auf die Hilfe des Auslands angewiesen sind.
الان واقعا نمیدونم از طرفی اون خشمی که از کشته شده های الان توی وجودم هست ممکنه بگم اسلحه ممکنه بگم حمله نظامی ولی راجبش مطمئن نیستم ممکنه واکنش احساسی باشه.
Er sagt, ich weiß es nicht. Wenn ich wüsste, dann würde ich ja irgendwas machen. Aber er sagt, das kann jetzt die Intervention aus dem Ausland sein, in Form von Waffen, die an die Menschen verteilt werden. Es kann ein militärischer Angriff sein. Ich weiß es nicht.
Gab es noch weitere Stimmen?
Dieses Gespräch? Ja. Ja, dieses Trauma, über das er geredet hat, hat ihn auch selbst übermannt heute Abend bei dieser Veranstaltung. Er hat irgendwann mit dem Tränen gekämpft und hat nur 2 von 4 geplanten Titel gesungen. Zugleich hat er aber auch gesagt, die Hilfe aus dem Ausland kann helfen. Es gab eine vergleichbare Veranstaltung zu seinen Gunsten und weiteren Inhaftierten vor 3 Jahren hier in Köln am selben Ort. Und er sagte, das hat ihn damals erreicht über die Medien und er sei sicher, dass das sein Urteil, Zurücknahme des Todesurteils, unter anderem gemildert hatte. Und er ist in einer neuen Rolle jetzt aus dem Exil in sein Land zu wirken. Interessanterweise gibt es diese Veranstaltung auf Instagram heute und sie ist auch im Iran zu sehen, insofern die Netze wieder freigegeben sind.
Noch eine abschließende Frage. Jenseits von dem, was von ihm zu hören war, gab es noch weitere Stimmen heute Abend bei diesem Abend in Köln, die eben auch auf das eingehen, was gerade im Iran passiert?
Ja, das sind ja vor allen Dingen in den letzten Tagen Videos von Trauerfeiern. Und da gibt es unter den Iran-Experten in Deutschland, Menschenrechtlern unter anderem, eine Art Exegese dieser Videos, wie die zu deuten sind. Und ich habe das Gulruk Ismaili gefragt von Free Human, die aber auch eine Social-Media-Arbeiterin, aber auch eine Trauerbegleiterin, eine Zertifizierte ist. Und sie schaut mit folgendem Blick auf diese Aufnahmen.
Also man sieht auf den Videos, die im Moment über die Social-Media-Kanäle sich verbreiten, trauernde Menschen an den Gräbern ihrer Angehörigen, die tanzen. Man sieht diese Trauer, man sieht sie denen im Gesicht an und trotzdem motivieren sie sich zu tanzen, weil sie damit in den Widerstand gehen und den Menschen, die ihre Kinder umgebracht haben, sagen, wir lassen uns den Lebenswillen nicht nehmen, wir leben und unsere Kinder sind nicht umsonst gestorben. Also es ist nicht erlaubt, überhaupt diese großen Trauerfeiern sind nicht erlaubt. Viele Angehörige bekommen die toten Körper ja auch nicht wieder, um genau das zu verhindern, dass die Menschen an den Gräbern zusammenkommen und da Abschied nehmen. Und es wird in die Menge geschossen. Ich weiß das auch aus Erzählungen, dass die diese großen Trauerfeiern auflösen.
Gulruk Ismaili, also die Trauerbegleiterin, heute Abend in Köln zu erleben, bei diesem Abend mit Berat Konari, dem iranischen Rapper. Martin Gerner, vielen Dank für Ihre Eindrücke. Wir haben noch ein bisschen Zeit für die Musik dieses iranischen Künstlers. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Sie können unsere Sendung jederzeit natürlich auch als Podcast hören in der DLF-App.